Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Kremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute mit Christian Holländer, Chief Product Officer bei Leadity. Christian, ich freue mich aufs Gespräch und heute reden wir ein bisschen über die Zukunftsfähigkeit von Nachhaltigkeitsreporting-Prozessen und Elementen. Also wie stellt man sich auf, ohne dass irgendwelche Akronyme einen auf den Keks gehen? Christian, ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Leadity, Ihr Softwarepartner für ESG-Strategie, Management und Reporting.
Du stichst ein bisschen aus der Art. Du bist aber schon sehr, sehr lange im Ökosystem des Nachhaltigkeitsmanagements und ich freue mich wirklich auf deine Perspektive. Sag mir mal in grob einem Satz, was macht ein Chief Product Officer? Erklär das mal so einem Nachhaltigkeitsonkel.
Also im Kern entwickle ich erstmal jeden Tag ein Softwareprodukt weiter. Und das Ziel ist, dass wir nachhaltigeres Wirtschaften und Dekarbonisierung für den Mittelstand vereinfachen und dabei echtes Handeln mit Impact voranbringen.
Und wenn du jetzt ganz ehrlich bist, jeden Tag entwickelst du das weiter? Seid ihr so schnell? Müsst ihr so schnell sein?
Wir müssen, glaube ich, sehr schnell sein, weil ich meine, draußen verändert sich viel an neuen Anforderungen und Co. Und Samstag und Sonntag darf es auch mal gerne einen Tag Pause sein, so ist es nicht. Aber von Montag bis Freitag ist schon der Fokus darauf, wirklich dieses Softwareprodukt jeden Tag ein bisschen besser zu machen und unsere Mittelstandskunden dabei zu unterstützen, eben die nachhaltige Transformation voranzubringen.
Wir gehen gleich auch drauf ein, was die letzten Monate, ich glaube, da wart ihr nochmal alle ein bisschen mehr an Zack. Aber ich will erstmal verstehen, das ist so meine klassische Frage, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Was hast du die letzten Jahre für dich auch der Austausch mit dem Unternehmen geprägt, auf diesen Stationen, die du gemacht hast? Weil du bist ja wirklich schon seit 2018, und das sind ja auch schon ein paar Monde, im Nachhaltigkeitsmanagement oder im Umfeld, ne?
Ja, ich stand damals nach dem Studium eben vor der Wahl, was mache ich? Und da war auch wirklich noch eine Phase, wo das Thema ESG nicht omnipräsent war. Auch meiner Mama musste ich eher erklären, in welchem Bereich ich jetzt starte. Hab dann 5 Jahre in einer Nachhaltigkeitsberatung gearbeitet und Unternehmen eben bei Themen wie Nachhaltigkeitsstrategie, Dekarbonisierung, Lieferkettenthemen, ISO-ESG-Projekten unterstützt. Und hatte dann die Chance, eben mit Leadity letztendlich das Nachhaltigkeitsmanagement, was wir vorher beratungsseitig unterstützt haben, in Unternehmen eingeführt haben, zu digitalisieren und ein Softwareprodukt zu gießen. Und so bin ich 2019, 20 dann auch schon eingestiegen, um Leadity zu gründen.
Oh wow, spannend. Du sprichst ja seit sehr vielen Jahren mit verschiedensten Unternehmen, ne? Ich habe gerade gehört, Logistik, Bau, Maschinenbau, FMCG, Beverage. Das sind ja viele verschiedene Branchen. Wie hat sich die Gespräche über die letzten Jahre verändert für dich?
Also ich glaube, das eine, was man eben ganz stark merkt, ist, früher war ein unglaublicher Fokus auf Energieeffizienz und wir machen jetzt Energiemanagement, wir machen Effizienzoptimierung. Das hat man irgendwie unter diesem Nachhaltigkeitsthema häufig verstanden, auch Klimabilanzierung war dann irgendwie, ja, wir haben Scope 1, 2 schon mal Energieverbräuche bilanziert. Und das hat sich ja definitiv geändert. Heute sprechen alle von ESG, also von einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagement. Und was mich eigentlich am meisten freut, ist, wenn man an das Thema Finanzierung, Investments denkt, war es, glaube ich, früher ein sehr starker Fokus auf Negativlisten. Ja, wir investieren nicht in Waffen, in meinetwegen Tabak, in Glücksspiel und andere Sin-Industries. Und heute, wenn man sich eben Deutsche Bank oder Sparkasse, zwei Partner, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, anguckt, was die in ihren ESG-Kriterien bei der Kreditvergabe berücksichtigen, dann sind das eben Positivkriterien, ja? Wie ist ein Unternehmen letztendlich strategisch aufgestellt? Was für Risiken, physische, transitorische Risiken gilt es zu managen? Wie gehen die mit Klimawandel um? Wie gehen die mit ihrer Dekarbonisierung um? Und das hat sich wirklich massiv verändert und dadurch natürlich auch ein ganz anderes Bewusstsein auf Geschäftsführungsebene, C-Level-Ebene für die Themen ist entstanden in den letzten Jahren, wo natürlich auch Green Deal, CSRD und die ganze Regulatorik nochmal ein unglaublicher Treiber war.
Ich habe auch das Gefühl, die Banken, Versicherungen und Kunden sind diejenigen, die das Thema jetzt eher vor sich hertreiben, weil entweder sind die reguliert oder jemand anderes, damit der Druck, und der Druck wird eher weitergegeben. Also das, was jetzt noch 2-3 Jahre die EU war mit ISRS, CSRD und so weiter, das kommt plötzlich aus anderen Richtungen, wobei es natürlich da auch gerade ein bisschen wackelt. Wie war so die letzten Monate für euch? Der Omnibus ist ja auch wahrscheinlich euch auch einmal über die Füße gefahren.
Das, ja, kann man ein Stück weit so sagen. Also für uns ist es ein bisschen, ich beschreibe es mal als back to the roots, also weg von ja, Compliance und Reporting, zurück zu echtem Handeln. Also auch der Markt hat sich ja ganz stark verändert. In den letzten paar Jahren sind eben unglaublich viele auch CSRD-Startups und Co. auf dem Markt aufgeploppt. Und ich glaube, die müssen sich jetzt auch stark verändern. Bei uns kommt es jetzt wirklich darauf an, eigentlich back to the roots sozusagen. Wir kommen aus dem Nachhaltigkeitsmanagement, diese Stärke auch wieder auszuspielen und dahin zu gehen. Das heißt, wir sind ein Spin-off von der Uni Witten-Herdecke, haben eben wissenschaftlichen Background und wollen eben wirklich ins Handeln kommen bei den Unternehmen, Nachhaltigkeit mit Impact umzusetzen und nicht irgendwie Compliance only da bestimmte Regulatoriken voranzutreiben und kommen eben sehr stark aus der Nachhaltigkeitsstrategie und aus dem Risikomanagement, wo wir eben versuchen, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Lieferkette resilienter zu machen, für Pandemien gerüstet zu sein, ne? Geschäftsmodelle auf steigende CO2-Preise auszurichten und so weiter und so fort. Und damit letztendlich echte Dekarbonisierung und Umsetzung von Maßnahmen zu unterstützen. Und das ist jetzt wieder stärker im Fokus. Da sind wir mal hergekommen, waren dann so eine Zeit lang sehr stark auf diesem CSRD-Compliance-Pfad, eben einfach kundengetrieben unterwegs. Und ist für uns jetzt einfach ein Stück weit back to the roots, wo wir herkommen, wieder das zu machen und Nachhaltigkeitsmanagement voranzutreiben.
Back to the roots. Es wandelt sich wieder hin zu dem, was es mal war, ne? Wertschöpfungsgetrieben, mehrwertschaffend, kundenorientiert, wie gesagt, auch Banken, Versicherungen, wer auch immer, aber es zahlt mir aufs Kerngeschäft an. Es ist keine reine Compliance-Pflichtübung. Hast du einen Report? Klack! Häkchen gesetzt, ne? Wie erlebst du gerade so die ganzen Geschäftsleitungen? Wir haben es ja, oder vielleicht zum Hintergrund, ich habe auch gerade mit Haufe zusammen einen Puls erhoben, wo wir sehen, dass die Geschäftsleitung relativ, ja, fast schon polarisieren. Du hast immer noch 50%, die irgendwie dafür sind und ein großer Teil, der ist auch wirklich eher die Tendenz eher positiv, aber du hast auch einen großen Block, der einfach sagt, dagegen, und ich werde auch mehr dagegen sein, weil das, was hier gerade passiert, ist einfach so eine hohe Unsicherheit. Ist das was bei dir reflektiert oder resoniert in den Gesprächen, die du führst?
Absolut. Also ich sehe es eben auch sehr geteilt. Zum einen gibt es eben wirklich die Vorreiter, die Nachhaltigkeit weiter vorantreiben wollen, die auch in dem Bereich stark investiert haben und jetzt natürlich sagen, so das Thema ESG bleibt, unabhängig davon, was in der Regulatorik passiert. Es gibt aber auch andere, die sind eher ein Stück weit natürlich froh, so, jetzt ist das Thema Regulatorik weg und damit ist das Thema ESG auch weg, mal überspitzt gesprochen. Die hatten vielleicht auch ein Stück weit so einen Blick auf das Thema ESG, wir machen mal Hafermilch in der Kantine oder Fairtrade-Kaffee und einen kostenlosen Obstkorb im Gesundheitsmanagement oder irgendwelche, sag ich mal, Maßnahmen, die jetzt aber nicht unbedingt zum Kerngeschäft des Unternehmens dazugehören. Und ich glaube, das, was du eben auch angesprochen hast, sieht man eben auch gerade in Studien. Also ein Großteil der Boardmitglieder oder Geschäftsführer fühlen sich ja überhaupt nicht in der Lage, ESG businessrelevant zu beurteilen. Ja. Und ich glaube, das ist exakt das, wo wir ansetzen müssen, eben diese Businessrelevanz auch mit Unterstützung von Tools deutlich zu machen, transparent zu machen, dass das eben wirklich ins Kerngeschäft integriert werden kann auf dem Level. Und dann gibt es da auch wieder eine ganz andere Akzeptanz als dieser schnöde Compliance-Haken, den man bislang vielleicht setzen musste. Und ich sag mal, wir haben ja, wie gesagt, viel mit Bauunternehmen, Logistikern und Co. zu tun. Und wenn man sich mal allein die CO2-Preisentwicklung anguckt, die da auf die Unternehmen zukommen mit europäischem Zertifikatehandel, dann sprechen wir eben pro Liter Diesel vielleicht in 2027 schon von einem Preis von 2,20, 2,50, einfach weil die CO2-Kosten internalisiert werden. Und da frage ich mich, okay, wer von den Geschäftsführern, die mir jetzt sagen, ESG, alles scheiße, mal überspitzt gesagt, hat das denn mal durchgerechnet, was das denn heißt für das eigene Geschäftsmodell, für die eigene Logistikflotte, ja, für den Transport von Gütern? Und das ist eigentlich das, wo es im ESG-Management eben darum geht, Risiken in Chancen zu verwandeln, den Fuhrpark zu dekarbonisieren, CO2-Kosten zu reduzieren, langfristig Kundenaufträge zu sichern, weil man eben preisstabil ist, einfacher an Fachkräfte zu kommen, weil die eben auch in zukunftssicheren Unternehmen arbeiten wollen und nicht Unternehmen, die eben in 3, 4, 5 Jahren vielleicht Probleme haben, neue Marktchancen zu nutzen, weil man eben in Ausschreibungen besser performt mit einem CO2-freundlicheren Fuhrpark und. Und ich glaube, das ist eben genau das, was wir versuchen, jetzt auch diesen Unternehmen zu erläutern oder den Geschäftsführern zu erläutern, dass es eben nicht ein Thema ist, was nice to have ist, sondern was echte Business-Relevanz besitzt.
Ja, genau. Wie viele Jahre habe ich mit der Geschäftsleitung, mit den Inhabern diskutiert? Ja, Alex, gewinn mir doch mal 2 Kunden, dann kannst du auch ein bisschen CSR machen. Das ist immer noch mein Lieblingsspruch. Ja. Aber es war Realität und es hat mir immer geholfen. Ich mochte es nicht und ich mag es bis heute nicht, aber es hat mir immer geholfen, dass ich war Nachhaltigkeitsverantwortlicher in einem Mittelständler unterm Vertriebschef. Und am Anfang waren sie noch dagegen und nachher sagte mir der Vertriebsleiter, Alex, was hast du mit mir gemacht? Früher bin ich meinen 400 PS-Wagen hier gefahren, jetzt fahre ich einen kleinen Elektrowagen und ich renne rum und verteile CO2-Urkunden. Was hast du mit mir gemacht? Und es hat mir immer geholfen. Mhm. Ne? Also.
Ja, wir kommen eben auch sehr stark aus dem Food-Bereich, das hast du hast ja auch erläutert. Wir nehmen es genauso wahr. Also wenn wir in Workshops wirklich verschiedene Abteilungen zusammenbringen, Einkauf und Vertrieb ist da immer ein super Beispiel. Die haben sich früher angeschrien, Einkauf hat gesagt, Mensch, was verkaufst du da für niedrige Preise im Vertrieb? Und Vertrieb hat gesagt, sowas machst du für einen teuren Einkauf, ich habe gar keine Marge mehr, die ich verkaufen kann. Und genau, wenn man die aber mal zusammenbringt, auch beim Thema ESG, wir betrachten im Rohstoffeinkauf eben nicht mehr nur noch Qualität und Kosten, sondern berücksichtigen auch die und die Kriterien im Einkauf, Zertifizierung und so weiter und so fort, können das aber auch vermarkten und im Vertrieb ganz anders spielen, dann entsteht da natürlich eine andere Akzeptanz im Unternehmen und eine andere Vermarktungsfähigkeit und auch eine wirtschaftliche Stärke raus. Und das ist, glaube ich, diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, die unbedingt wieder in den Fokus gestellt werden muss und die wir auch versuchen zu erreichen in den Nachhaltigkeitsprojekten, die wir haben.
Ich brauche mal deine Expertise. Ich habe ein Gefühl und ich will das mal einmal reflektieren. VSME Plus. Ist das die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben, mit der wir unsere Geschäftsleitung hervorragend verschrecken und sagen, oder die Antwort dann kommt, sag mal, du hattest auch ein anderes Akronym letzte Woche. Was ist das und wie gehen wir da jetzt mit um?
Also wenn ich Nachhaltigkeitsmanager in einem Unternehmen wäre, wo die Geschäftsführung eher ESG-kritisch aufgestellt ist, würde ich jetzt definitiv nicht mit VSME um die Ecke kommen und vor der Tür stehen und sagen, das ist jetzt das neue Ding, was uns voranbringt als Unternehmen. Ich glaube, der Ansatz ist ein ganz anderer. Es gilt eben mit der Geschäftsführung auszuloten, warum ESG-Reporting strategisch entscheidend ist. Also wofür machen wir das eigentlich? Manche Unternehmen haben eben den Schwerpunkt, sich Marktzugang zu sichern. Ja, große Unternehmen bleiben berichtspflichtig und die bevorzugen eben Partner, die denen belastbare ESG-Daten liefern. Bei anderen sind es das Thema Bankenkonditionen oder Finanzierung, wo wir eben drüber gesprochen haben. Das heißt, dass ich in ESG-Ratings eben sauber reporten kann und mir Zinskonditionen einsparen. In anderen Branchen ist es das Thema, Risiken in Chancen zu verwandeln. Also wie gehe ich mit Klimarisiken um, Rohstoffverfügbarkeit, unsichere Lieferketten durch Ukraine, Pandemien, dass die Leute nicht mehr zur Arbeit können. Wer da natürlich proaktiv aufgestellt ist, ist auch resilienter letztendlich. Und so kommt es immer auf den konkreten Kontext an. Bei manchen Unternehmen ist es das Thema Kostensenkung, Dekarbonisierung. Wer da eben CO2-Preise versteht und die gezielt reduziert und auf Investitionen setzt, die eben nicht nur Dekarbonisierung, sondern auch Kostensenkung voranbringen, kann sich da besser aufzustellen. Und das wäre auch mein Ansatz, in diesen Unternehmen mit der Geschäftsführung zu sprechen, zu schauen, für wen macht man dieses ESG-Reporting? Was sind die Stakeholder, die ich damit bedienen will? Wie zahlt das auf meine Zukunftsfähigkeit an? Und dann den Ansatz zu wählen. Das kann VSME Plus sein, das kann CSRD Light sein, das kann der EcoVadis-Fragebogen sein oder wie auch immer. Das ist aber abgeleitet aus der Strategie und nicht daraus, dass ich sage, wir müssen jetzt aber VSME unbedingt machen.
Das ist ja auch, worauf wir unseren Fokus legen wollten. Ne? Was muss ich eigentlich tun, um Zukunft, dass es eigentlich egal ist, ja, ganz egal wird es nie sein, weil eine CSRD hat ja Anforderungen, wie du etwas auch machst, ne? Wie du deine Wesentlichkeit machst. Aber ich sag mal, seine wesentlichen Punkte zu identifizieren und wesentliche Themen zu identifizieren, ist ja, ich sag mal, das ist so wie das, ne, Schweizer Taschenmesser. Du brauchst auf jeden Fall diese kleine, süße Schere, mit der man fast nichts schneiden kann, ja. Aber es ist ein Tool. Ne? Was ist denn, welche Kerninformationen sollte jeder sammeln oder was sind die Tools, wo du sagst, das wirst du immer brauchen. Das ist egal, ob das EUDR, CSRD, DNK, VSME, VSME Plus, was auch immer da kommt, diese Kernelemente, die wirst du immer brauchen. Hast du da so ein was steckt in meinem Taschenmesser drin, außer diese kleine frickelige Schere?
Also ich glaube, es gibt halt bestimmte Elemente, wie du es ja richtig angesprochen hast, die sind in allen Reportings gesetzt. Egal, ob es dann CSRD, VSME, GRI, EcoVadis oder whatever ist. Das eine Thema ist natürlich, dass ich aus einer Strategie heraus reporte. Also man stelle sich mal vor, im Finanzbereich, man legt ja jetzt nicht seine Finanzierungsstrategie danach aus, was am Ende im Geschäftsbericht drin steht, sondern es ist ja andersrum. Man hat einen Finance-Bereich, der macht sich Gedanken, wie finanzieren wir das ganze Thema, und dann habe ich einmal im Jahr einen Geschäftsbericht, wo ich eben Informationen transparent lege. Und genauso ist es im Nachhaltigkeitsbereich. Das heißt, wenn man angefangen hat, irgendwie am CSRD seine Strategie auszurichten, ist man definitiv auf dem Holzweg unterwegs gewesen, sondern man muss ja erst die Strategie entwickeln und kann dann eben auch in regelmäßigen Abständen glaubwürdig zu reporten. Und dafür muss ich eben wissen, was sind meine Risiken, was sind meine Auswirkungen des Geschäftsmodells, worauf sollte ich den Fokus legen. Das andere Thema, was, glaube ich, definitiv bleiben wird, ist Klimabilanzierung und Dekarbonisierung. Es spielt in allen öffentlichen Ausschreibungen, in allen Förderprogrammen gerade eine Rolle, die auch politisch diskutiert werden, unabhängig von CSRD, in allen Bankengesprächen, in allen Kundenfragebögen, in den ESG-Ratings. Klimabilanz Scope 1 bis 3 und Dekarbonisierung ist einfach ein Must-Have-Thema. Und wenn man damit startet, macht man, glaube ich, auch in der jetzigen unsicheren Phase definitiv nichts falsch. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, wirklich auch so eine Nachhaltigkeitsentwicklung aufzuzeigen. Also mit einem klaren Ziel- und Maßnahmenplan, wo geht die Reise hin, meine Fortschritte in den Top-Themenbereichen letztendlich messbar zu machen auf Basis etablierter KPIs. Da ist ja zum Beispiel ein Ansatz, wenn ich sage, okay, was ist die Schnittmenge zwischen ISRS und VSME an Datenpunkten? Ja, dann kommt man auf 40 Datenpunkte ungefähr, die in beiden Standards drinstehen. Und ich glaube, wenn man diese 40 KPIs mal nimmt, das ist so der Minimumstandard, wo man sagt, okay, mit den 40 mache ich jetzt nichts falsch und egal, wer mich da fragt, da habe ich schon mal ein ganz gutes Fundament und kann Antworten geben. Das heißt, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, was ich empfehlen würde, ist, dass man eben diesen Spagat jetzt letztendlich gut hinbekommt. Auf der einen Seite schon die Standardisierung, die sich ja auch viele gewünscht haben mit CSRD und Co., dass man eben nicht mehr jedem Lieferantenfragebogen hinterher rennt. Das natürlich ein Stück weit weiterzugehen und sich schon an diesen Frameworks auszurichten und da die Minimalschnittmenge zu finden. Auf der anderen Seite aber wirklich letztendlich fokussiert auf die Top-Themen, auf die Dinge, die wirklich eine Business-Relevanz haben und auch nur dazu zu reporten und jetzt nicht mehr jedem 1200. Datenpunkt hinterher zu rennen. Ich glaube, dass die Zeiten wünscht sich keiner zurück.
Und ohne in deine Kundendaten reinzugucken, also ich will es einfach nicht wissen. Bitte sag mir keine Namen her. Siehst du auch diesen Trend? Könnt ihr das irgendwie, also ihr guckt ja wahrscheinlich auch weniger in den Daten rein oder gar nicht oder vielleicht nur mit den Kunden zusammen. Seht ihr bestimmte Strömungen? Könnt ihr was entdecken? Oder sind das eher die Gespräche, die anekdotischen Themen, die euch mitbekommen? Also ich bin immer so neugierig, weil eigentlich habt ihr einen riesen Fund, den ihr ausschöpfen könnt. Aber Datenschutz ist natürlich par excellence bei euch, aber siehst du diese Bewegung? Genau das, was du sagst?
Ja, also wir haben natürlich schon die Möglichkeit, auch aggregiert Daten auszuwerten, dass wir einfach nur auf das Userverhalten schauen, zum Beispiel bei uns in der Software, welche Module werden im Moment am meisten genutzt. Ja. Und da sieht man eben ganz klar seit Omnibus so das konkrete Thema Datenerhebung, ja, Nachhaltigkeitscontrolling und so weiter und so fort, das ist total eingebrochen. EU-Taxonomie total eingebrochen, tot das Thema, kann man nicht anders sagen. Aber genau das, was ich vorher angesprochen habe, Nachhaltigkeitsstrategie, die Module, Klimabilanzierung, Dekarbonisierungsmodul und so weiter, auch die produktorientierten Themen, EUDR beispielsweise, was unabhängig von Compliance kommt, oder eben wirklich an Ziel- und Maßnahmenplanung zu arbeiten, da haben wir sehr, sehr hohe Nutzungsintensitäten in den Unternehmen. Und das zeigt eben, dass auch die Unternehmen diesen Weg gerade gehen, sich eher auf den strategischen Bereich zu fokussieren, das Thema Klimadekarbonisierung voranzutreiben, vielleicht auch bei der Datenpunktliste nochmal stärker auszusieben, welche Informationen brauchen wir wirklich, um ein transparentes Bild sowohl intern als auch extern zu geben. Aber beim Thema, ich laufe jetzt eine Regulatorik hinterher, eher in der Abwartehaltung sind. Das sehen wir ganz klar an den Nutzungsintensitäten.
Spannend. Ich glaube, da würde ich im Dashboard würde ich den ganzen Tag rumhängen. Das, also gerade wenn so, ich sag mal, natürliche Experimente oder Impulse von außen kommen, die ja dann wirklich ja auch, wie du selber sagst, das Nutzenverhalten, die Outputs, die Outcomes auch einfach drastisch verändern, ne, weg von einer regulatorischen getriebenen Geschichte hin zu strategisch nochmal aufstellen und sagen, hey, warum machen wir das eigentlich? Für wen machen wir das eigentlich? Und was ist der Value, der dahinter steht? Ne?
Also ich nehme jetzt mit. Ich gebe mir den nächsten Business Analytics Job bei uns ausschreiben, dann kannst du dich gerne bewerben.
Das wäre nicht gut. ChatGPT schreibt immer meine Excel-Formeln. Das ist nicht, das, wir sollten da realistisch bleiben. Heißt aber, ich höre raus, eher aus einer Strategie herausarbeiten. Die Wesentlichkeit, die Risiken, die Klimabilanzierung, alles relevante Themen. Und dann aber auch die Entwicklung aufzeigen. Also, ne, das ist ja auch, geht ja fast schon in Transitionspläne, das geht in die Entwicklung. Ist ja auch oft, dass man in Lieferantenbeziehungen, also, wenn man selber der Kunde, der Lieferant ist, ne, dass man in der Wertschöpfung auch aufzeigen muss, hey, die Werkshalle, die ist alt, da arbeiten wir dran, und dass unser ökologischer Fußabdruck, so, da arbeiten wir dran. Mal unter uns, vor ein paar Monaten kam das Thema Biodiversity auf. Ist das noch da? Ich bin einfach neugierig, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem in diesem Bereich und ich bin erstmal erschlagen worden, wie groß dieses Thema war. Es wäre jetzt, weil gerade, ne, Food, Beverage, FMCG hat ja riesen Themen damit. Taucht das bei euch auf?
Also absolut. Wir sehen jetzt, wenn man nur die Umweltthemen anguckt, klar steht der Klima so von der Relevanz immer an erster Stelle und wird es, glaube ich, auch mittelfristig erstmal bleiben. Aber welche zwei Themen kommen dahinter? Das ist einmal der Bereich Verpackung und Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Und als drittes Thema sehen wir in der Tat Biodiversität. Ehrlicherweise, es wird immer viel über die Klimakrise gesprochen. Ich merke das gerade hier in Hamburg, haben wir auch eine neue Regierung wieder. Rot-Grün wird fortgeführt und auch eine neue Ministerin im Umweltbereich. Und das Erste, worüber sie spricht, ist nur noch Klimaschutz. Aber eigentlich ist die Biodiversitätskrise ja deutlich weiter fortgeschritten, wenn wir uns Artensterben und Co. angucken, und auch irreversibel. Und da haben wir gerade im FMCG-Bereich, im Food-Bereich, schon Initiativen, wie man eben über klassische Ausgleichsprojekte oder wir machen hier mal ein Bienenhotel, also eher diese kosmetischen Dinge, wirklich Biodiversitätsstandards in der Lieferkette voranbringt, insbesondere in dem Bereich, die eben sehr stark mit landwirtschaftlichen Produkten arbeiten. Das heißt, grundsätzlich würde ich dir zustimmen, Biodiversität ist eins der Top 3 Themen. Wir sehen das auch, es kommt aber sehr stark auf die Branche an. Wenn man Logistiker ist, hat man bis auf Flächenversiegelung nicht so viele Themen damit, eher. Im Food-Bereich, gerade mit landwirtschaftlichen Produkten, sieht das natürlich ganz anders aus. Und da geht es mittlerweile deutlich weiter über, wir machen keine Gentechnik oder haben GVO-freie Produkte und so weiter und so fort, sondern wirklich über entsprechende Standard Biodiversität voranzutreiben, merken wir schon, dass das ein Thema ist, was die Unternehmen jetzt auch zunehmend bewegt.
Ja, absolut. Also, ne, und das ist ja spannend, weil deshalb fand ich es auch spannend, unser Gespräch. Weil du ja auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive guckst. Und du kannst ja wirklich aus dem Nutzungsverhalten was ableiten. Wir haben über Strategie geredet. Wir haben über die relevanten großen Datenblöcke und das, was wahrscheinlich nicht weggeht, wenn die Akronyme kommen. Etwas, was auch nicht weggehen sollte, sind wahrscheinlich auch die Skills. Die Fähigkeiten von Nachhaltigkeitsteams. Ich glaube, die waren auch, das ist, ich würde sagen, nicht mal mehr Bauchgefühl. Ich glaube, es gibt schon diverse Studien, die sagen, etwa alles auf Compliance und Reporting ausgelegt. Auch da wieder die Frage, wie stelle ich mein Team auf, dass ich auch da wieder, ne, auch auf Reporting reagieren kann? Und wenn das Akronym um die Ecke kommt, was ich gerade nicht so gesehen habe. Wenn du jetzt, Lidity schmeißt dich jetzt nächste Woche raus. Es tut mir leid, kannst dir einen neuen Job suchen, wirst Head of Sustainability, Mittelständler, 3000 Mitarbeitende. Wie würdest du dein Team aufstellen, dass es zukunftsfähig ist, dass du sagen kannst, ach Chef, kein Problem, oder Chefin, mach dir keine Sorgen, in 3 Jahren, wir sind so aufgestellt, das passt schon.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem, was wir eigentlich sehen, ist, dass man eben diese Silos aufbrechen muss. Also du hast es gerade richtig gesagt, es wurde eben ESG häufig als Stabstelle verankert, so irgendwo in der Organisation schwebend, aber nicht richtig eingebunden. Dann auch noch irgendwie wollte 1200 Datenpunkte haben, war dann nicht die beliebteste Person, sage ich, beim ganzen Unternehmen. Und letztendlich, was ich feststelle, es gibt ja eigentlich in Unternehmen schon sehr, sehr viel, was aber in einem anderen Silo abgestempelt wird. Ich sag mal, allein der Bereich ISO-ESG-Integration. Es gibt Energiemanagement, es gibt Arbeitssicherheitsmanagement, es gibt Umweltmanagement, es gibt Qualitätssicherung. Das heißt, Themen, die unmittelbar zu dem ESG-Bereich dazugehören, wo aber häufig die dort verankerten Ziele, Maßnahmen, Kennzahlen, die dort eben schon getrackt werden, gar nicht genutzt werden, weil es 2 separate Silos sind, die nicht integriert sind. Und dann führt das natürlich dazu, dass sowohl in Unternehmen die Akzeptanz fehlt, als auch Doppelarbeit erstmal entsteht. Und das ist etwas, was ich als Kernkompetenz eigentlich sehe, da wirklich diese integrierten Managementsysteme voranzutreiben, weil ISO-Systeme haben fast alle Mittelständler. Und die Daten, die dort vorhanden sind, sollte man eben viel, viel besser nutzen und diese Silos aufbrechen. Und das andere Thema, wo ich einen Riesenhebel sehe, auch für die Akzeptanz und für die Benefits, ist natürlich die Verankerung in den Unternehmensprozessen. Das heißt, auch wir sind natürlich erstmal als Software ein separates System und müssen dann zusehen, wie integrieren wir uns in die bestehende Systemlandschaft und wie schaffen wir es, dass ESG eben kein Parallelsystem wird. Und das ist eben Kernaufgabe. Das heißt, wenn ich eine Nachhaltigkeitsstrategie mache, betrachte ich hier meine Chancen, Risiken. In der Regel gibt es aber schon ein Risikomanagement. Und an das Risikomanagement kann man letztendlich einfach noch die ESG-Themen ranklappen, dass man nicht nur Qualität, Lieferkette und sonst was betrachtet oder finanzielle Risiken, sondern eben auch die ESG-Themen mit betrachtet. Oder dass ich im Bereich Dekarbonisierung halt die Maßnahmen nutze, die im Energiemanagement eh schon definiert sind. Und diese echte Verankerung in den Unternehmensprozessen, das ist, glaube ich, das, was wirklich an Kompetenz ungemein gefragt ist, wo auch eine Akzeptanz in der Organisation entsteht. Und da ich aus der Beratung komme, würde ich noch eins hinzufügen, das Thema Strategieberatung. Ich hatte es eben schon gesagt, für die meisten C-Levels ist eben das Thema ESG aktuell wenig transparent, greifbar und schlichtweg nicht steuerbar. Und da wirklich als so eine Art, insbesondere wenn man in der Stabstelle unterwegs ist, unterhalb der GF aufgehängt, Strategieberater für die GF zu sein, so das ist unsere ESG-Performance, das sind die Kennzahlen, auf die wir jeden Monat gucken. Das ist, glaube ich, ungemein wichtig, um da diese Business-Relevanz jetzt herzustellen und inhärente Aufgabe auch vom Nachhaltigkeitsmanagement, gerade wenn es als Stabstelle eben verankert ist.
Heißt, kleines Team, Fokus auf Silos aufbrechen, strategisch verankern, Mehrwert schaffen. Ist das die Richtung?
Das ist richtig. Kleines Team muss gar nicht sein. Entscheidend ist, man hat ja in der Regel in so einem Nachhaltigkeitsteam dann jemand aus dem Einkauf dabei, jemand aus dem HR-Bereich vielleicht, jemand aus dem Energiemanagement, aus der Produktion und Co. Und da natürlich die bestehenden Teamleute aus den Teams zu nutzen, ins Nachhaltigkeitsteam reinzuholen und über diese Synergieeffekte denen auch den Mehrwert klarzumachen, ihr macht hier nicht extra Arbeit nur fürs Reporting, sondern das hilft euch auch weiter, indem ihr beispielsweise eure ISO-Zertifizierung auch damit direkt umsetzen könnt oder eben eure Ziel- und Maßnahmenpläne, die ihr im Bereich Energiemanagement verankert habt, vielleicht nochmal auf ein anderes Level heben können, weil es jetzt unter dem Deckmantel Dekarbonisierung steht und auf das 1,5-Grad-Ziel einzahlt.
Heißt, du würdest gar nicht hingehen und sagen, Leute, hier, Chefin, ich brauche ein Team, es sind 5 Leute, das sind meine 5 Skills, sondern, hi, ich hätte gerne aus diesen 6 Abteilungen immer ein Drittel oder ein Stückchen undefinierte Prozentzahl. Ist das eher die Richtung?
Das ist richtig und ich glaube, das ist auch für die meisten Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen deutlich attraktiver zu sagen, wir bauen jetzt nicht eine riesen Kostenstruktur auf, sondern wir nutzen eigentlich die bestehenden Dinge und versuchen, Synergien zu heben. Ich glaube, das ist die Sprache, die auch viele Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen verstehen und den Ansatz, den ich da unbedingt wählen wollte.
Ja, das ist klar. Was wäre so dein pragmatischer Rat für die nächsten 3 Jahre? Also, einfach mal, ne, Zauberkugel aufgemacht, was würdest du einfach sagen, wenn man sich jetzt wirklich zukunftsfähig aufstellen möchte, und vielleicht wiederholen wir auch ein bisschen, aber dann validieren wir nochmal richtig durch jetzt hier. Was sind wirklich dein Rat für die nächsten 3 Jahre, wie man sich zukunftsfähig aufstellt, dass man auch Reporting sehr, sehr einfach als Output generieren kann?
Ja, ich glaube, das ist gerade eine spannende Zeit. Es gibt ja auch hier und da, hören wir wirklich Nachhaltigkeitsmanager, die jetzt wirklich um ihren Job bangen in der aktuellen Phase. Was macht mein Unternehmen mit den geschaffenen ESG-Ressourcen? Und ich glaube, da ist eben ganz wichtig, dieser Punkt, die Geschäftsführer und C-Level-Positionen fangen eben gerade erst an, insbesondere im Mittelstand, das Thema ESG-Relevanz eigentlich richtig zu verstehen. Und das ist eigentlich die Top-Aufgabe in den nächsten Monaten auch, da Transparenz herzustellen. Was sind die Kern-KPIs, auf die wir jeden Tag einzahlen sollten, und was hilft uns das ganz konkret im Business? Und das heißt, wir hatten es jetzt auch schon gesagt, mein Rat wäre wirklich, Fokus auf das Thema Strategieentwicklung zu sehen. Welche Stakeholder-Anforderungen müssen wir bedienen in Sachen ESG? Dann Nachhaltigkeitsmanagement aufzusetzen mit fundierten Zielen, KPIs und Ansätzen eben für eine messbare Nachhaltigkeitsleistung, weil dann bleibe ich flexibel im Reporting, wenn ich wirklich ein Managementsystem habe und lege mich nicht auf eins fest und richte es am CSRD aus oder sonst was, was vielleicht morgen Makulatur sein kann. Und wenn ich dann eben schlankes Reporting hinten dran setze, was auf die Top-Themen fokussiert ist und mit den Datenpunkten eben anfangen, wo man die größte Schnittmenge hat zwischen VSME und ESRS beispielsweise, die bestehenden Informationen aus den integrierten Managementsystemen nutze, dann kriegt man, glaube ich, eine sehr, sehr starke Effizienz und Akzeptanz in der Organisation hin und kann flexibel auf die sich verändernden ESG-Anforderungen reagieren als Unternehmen.
Fass es nochmal für mich zusammen. Was sind die Top 5 Sachen, wirklich Schlagworte, in einem kurzen, knackigen Satz?
Transparenz für Geschäftsführung, klare Nachhaltigkeitsstrategie, integrierte Systeme, um bestehende Dinge zu nutzen, Nachhaltigkeitsteam aus bestehenden Abteilungen kombinieren und Reporting, nicht 1200 Datenpunkte, sondern Schnittmenge aus VSME, ESRS, EcoVadis, die Top-Fragen, die überall aufkommen.
Christian, ich will noch mal ein bisschen drauf gehen. Du redest ja auch mit vielen Geschäftsleitungen. Ich habe auch gelernt, du redest auch viel mit Abteilungen und Abteilungsleitungen. Ihr entwickelt daraus euer Produkt. Was sind die Narrative, die in den Geschäftsleitungen auftauchen oder die man bedienen muss, damit man einfach auch vorankommt in dieser Transformation?
Ja, also ich würde bestimmte Dinge nicht mehr machen, zum Beispiel von einer doppelten Wesentlichkeit aktuell sprechen. Ich glaube, das ist so ein Wording, was einfach schlichtweg verbrannt ist und irgendwie diesen CSRD-Tag hat. Da würde ich einfach von einem anderen Wording jetzt ausgehen. Es geht um Risikomanagement, ne? Es geht um Nachhaltigkeitsstrategie. Es geht darum, eben, dass unsichere Lieferketten, Pandemien, CO2-Preise, finanzielle Effekte für Geschäftsführung auch transparent zu machen. Und dann hat das, glaube ich, auch eine ganz andere Akzeptanz auf dem Level, als wenn man jetzt damit kommt, wir brauchen hier mal eine doppelte Wesentlichkeit und am besten auch noch eine Beratung für x-tausend Euro dafür. Und das andere Thema, was, glaube ich, im Moment eben auf Geschäftsführungsebene ganz, ganz stark ankommt, ist das Thema Dekarbonisierung, ESG-Roadmap mit echten Kostenersparnissen zu kombinieren. Also letztendlich allein die Transparenz über ein Datenmonitoring, daher kommen ja auch die ganzen ISO-Systeme, bringt ja in der Regel schon ein Einsparpotenzial mit sich, weil ich eben viel stärker verstehe, okay, wo kommen meine Verbräuche eigentlich her? Und auch bei den Investitionen, wenn ich das dann durchrechne letztendlich, okay, was sind meine größten Hebel, was für Investitionsmöglichkeiten habe ich, was gehen da für Kostenersparnisse, wenn ich auf ein Rezyklat setze, wenn ich auf einen anderen Rohstoff ansetze, auf einen anderen Lieferanten, was nicht nur auf die CO2-Bilanz einzahlt, sondern auch noch Kosten einspart, das ist etwas, was eben sehr, sehr gut auf Geschäftsführungsebene im Moment ankommt und funktioniert. Und wo ich auch unbedingt zu raten würde, immer die Kombination zu wählen. Wir machen Dekarbonisierung, aber nicht zum Selbstzweck, sondern um Stakeholder-Anforderungen gerecht zu werden und natürlich auch wirklich Kosten zu sparen. Und abschließend glaube ich, was aus Geschäftsführungssicht eben immer ganz wichtig ist und auch in den Abteilungen wichtig ist, am Ende müssen die Unternehmen ja dahin kommen, irgendwann mal eine Single Source of Truth in Sachen ESG aufzubauen. Und die Zeiten, wo man eben 2 Wochen stillsteht, um EcoVadis-Fragebogen zu beantworten oder 3 Wochen nach der richtigen Excel-Version sucht für ein ESG-Rating und die Hälfte der Zahlen fehlt, vielleicht nicht abgedatet. Das ist, glaube ich, etwas, was kein Geschäftsführer sich wünscht, aber sehr gut kennt aus vielen Unternehmensprozessen. Ja, klar. Und da versuchen wir natürlich anzusetzen, letztendlich ein integriertes Managementsystem aufzusetzen, eine Single Source of Truth, mit dem man dann verschiedene Reportings bedienen kann, um da eben Organisationen deutlich schlanker zu machen, effizienter zu machen. Und das ist eben auch etwas, was in der jetzigen Unsicherheitsphase auch gut funktioniert, weil da eben häufig auch Geschäftsführung auf der Ebene eingebunden ist.
Ich habe nochmal eine strukturelle Frage. Ich habe nämlich beide Modelle gesehen und ich habe nur letztes Jahr ein kleines Praktikum gemacht. Ich habe ein Praktikum in meinem eigenen Unternehmen gemacht, in der Nachhaltigkeitsabteilung. Und die hat einen total interessanten Ansatz. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die sind hingegangen und gesagt, wir Nachhaltigkeitsabteilung erwarten von unseren Abteilungen bereits geprüfte Daten. Heißt, die sind hingegangen und haben das komplett dezentralisiert. Die haben nicht gesagt, schick mir alles und ich habe eine Excel und dann mache ich mit, ne, ich oder eine Software, ich sammle alles für dich und dann bereite ich es auf, sondern du gibst mir alles. Du guckst, du redest mit dem eigenen Prüfer, du machst deine eigene Beratung, also komplett dezentralisiert. Fand ich total spannender Ansatz. Ich weiß nicht, ob er funktioniert hat, ich muss nochmal nachfragen. Hast du eine Meinung dazu? Ist es eher zentral oder ist es eine komplette Dezentralisierung oder ist es sowas, irgendwas dazwischen? Was ist da die Single Truth? Hast du ein Gefühl?
Also ich glaube, es ist eine Kombination, der Mittelweg. Man braucht am Ende eine zentrale Nachhaltigkeitsverantwortliche oder einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen, der alles zusammenführt, auch die Stimmen in der Hand hält. Aber irgendwo von einer Hohl in eine Bringschuld zu kommen, ist ja nicht nur im Interesse des Nachhaltigkeitsmanagers, sondern auch eigentlich im Interesse der Abteilung, weil die dann natürlich viel stärker darüber nachdenken, was mache ich jetzt mit den Zahlen, was kann ich daraus ableiten an Zielen, Maßnahmen, wie kann ich selber für mich verwenden, für mein Energiemanagement in der Produktion oder Arbeitssicherheit und so weiter und so fort. Und da sehen wir eben schon, dass die Unternehmen, wo unser System auch am besten funktioniert, eine starke Eigenverantwortung in den Abteilungen haben und wirklich diese Hohl zu einer Bringschuld wird. Und das Nachfassen und das den Leuten auf den Keks gehen, dass sie wirklich die Zahlen liefern, das sollte A, nicht Aufgabe vom Nachhaltigkeitsmanager sein, dafür sind die Ressourcen viel zu wertvoll und B, gibt es dafür auch, glaube ich, hier und da ganz geeignete Software.
Kennst du welche? Aber jetzt ist es ja genau das, aber ich fand das total, ich habe da noch nie drüber, ich dachte immer, ne, ich habe früher immer meinen Werkstudenten losgeschickt mit einem Klemmbrett und gesagt, hier, liest doch mal die Zähler ab, ne, also die Logik war, ich bin der Sammler, ich will ja eure Zeit nicht belasten und ich fand es also wirklich spannend, dass man, und wie du sagst, es hat einen absoluten Value, von der Hohlschuld in eine Bringschuld zu wandeln, ja, und hat auch ein paar Nachteile, aber ich fand es spannend. Was für Missverständnisse rund um Reporting-Prozesse, vielleicht auch Frameworks, begegnen dir so, was sind deine Top 3 Missverständnisse, die du in den letzten 12 Monaten erlebt hast?
Also Top 1 würde ich ganz klar sagen, dass eben viele Unternehmen versucht haben, wirklich ihre Nachhaltigkeitsstrategie am Reporting auszurichten. Und ich habe es immer wieder übertragen auf den Bereich Finance, hatte ich eben schon mal gesagt, dass man wirklich vom Geschäftsbericht ausdenkt und überlegt, okay, was baue ich jetzt dafür und danach meine Strategie ausrichte, das kommt einem ja so absurd vor. Und eigentlich ist es im Nachhaltigkeitsbereich genauso absurd. Wir vergleichen das auch ein bisschen immer mit Olympia und Olympiade. Ja, Olympia ist alle 4 Jahre, da habe ich irgendwie meinen Nachhaltigkeitsbericht. Aber entscheidend ist ja eigentlich die Zeit dazwischen, die 4 Jahre dazwischen und die Zeit zwischen den Nachhaltigkeitsberichten. Was mache ich an tatsächlichen Projekten? Ja, wie entwickeln sich meine Zahlen und so weiter? Und dann kann ich es natürlich auch glaubwürdig dokumentieren zum Stichtag. Und das ist, glaube ich, ein Missverständnis, was ich hoffentlich jetzt auch ein Stück weit wieder bereinigt. Top 2 würde ich sagen, jetzt ganz aktuell VSME reicht aus, vielleicht sogar in der Basic-Variante. Dann denke ich mir immer, habt ihr da mal reingeguckt in die Basic-Variante? Das sind ein paar Unternehmenskennzahlen, Scope 1, 2, Klimabilanzierung. Ich glaube, dann kann man es lieber direkt sein lassen mit Nachhaltigkeitsreporting, weil dann brauche ich mich gar nicht aufstellen und glaubwürdig berichten.
Es ist wirklich ohne Scope 3. Sorry, dass ich einhake. Es ist wirklich, Basic ist ohne Scope 3.
Basic ist Scope 1, 2 und auch sonst von den Zahlen und Daten, die da abgefragt werden, viele Ja-Nein-Fragen. Das heißt, auch die Fundiertheit der Informationen, die ich preisgebe, habe ich einen Code of Conduct? Ja, nein, ne? Okay, das sagt erstmal nicht viel aus natürlich. Und dann würde ich sagen, okay, lass es lieber direkt sein. Deswegen sprechen wir auch von diesem VSME-Plus-Ansatz. Das heißt, auch den VSME halten wir noch nicht ausreichend, weil beispielsweise die branchenspezifischen Themen fehlen, ja, oder das Thema Strategie fehlt mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Und da sind Unternehmen nach unserer oder Informationen zur Lieferkette überhaupt nicht abgefragt werden. Die ganzen sektorspezifischen Themen, wir haben, wie gesagt, viel Food-Unternehmen. Wer würde einen Nachhaltigkeitsbericht machen ohne das Thema Tierwohl, wenn ich jetzt eine Molkerei oder ein Fleischunternehmen bin? Das heißt, das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube. Ach, wir reduzieren jetzt die 1200 Datenpunkte auf VSME, ist ja super. Comprehensive, dann 140 Datenpunkte noch, da sind wir ja schlank durch die Tür. Ja, aber das reicht halt nicht aus und in der Basic-Variante erst recht nicht. Ich würde sagen, das sind die Top zwei Dinge. Eins ein bisschen vielleicht die letzten 12 Monate, das andere jetzt ganz akut, was mir aktuell eben sehr viel bedient und wo ich unbedingt von abraten würde.
Jeder von uns hat immer so ein kleines Passion-Project. Und das ist immer so meine Frage, wo ich dann auch wirklich zum Ende komme von dem Podcast, um einfach nochmal so ein bisschen das, ich will das Funkeln in deinen Augen sehen. Ja? Gibt's irgendwas, was du vielleicht in deiner emotionalen oder physischen Schublade hast, wo du sagst, hey, das ist so ein Ding, entweder habe ich das schon umgesetzt und ich bastel noch ein bisschen dran, oder irgendwie will ich das nochmal umsetzen, weil ich glaube, dass das die Transformation wirklich vorantreibt.
Ich habe ein persönliches Passion-Projekt. Ich habe eine Fairtrade-Kooperative Kaffee in Honduras aufgebaut. Die Kaffee beziehen wir hier bei uns auch im Büro unter anderem. Und das ist, würde ich sagen, mein persönliches Passion-Projekt, weil es mir wirklich darum ging, die Abhängigkeit von Großkonzernen da zu reduzieren, wo die ihren Kaffee, ihren hochqualitativen Arabica-Kaffee hingeliefert haben, hin zu einer direkten Konsumentenbeziehung. Direkt fair persönlich sind da so ein bisschen die Stichworte. Das heißt, die Leute sollen auf der einen Seite die Produzierenden kennen, es soll möglichst wenig Zwischenhändler geben. Das ist so mein persönliches Leidenschaftsprojekt, was ich auch nach wie vor als quasi privates ESG-Projekt vorantreibe. Und im beruflichen Kontext würde ich sagen, habe ich auch eine ganz klare persönliche Vision, die ich auch irgendwie verfolge. Und da geht es eben um das Thema, dass wir irgendwann dahin kommen, neben Umsatz, EBIT und anderen Finanzkennzahlen, die heute Standard sind, wirklich diese ESG-Kennzahlen auf gleichberechtigter Stufe zu haben für eine Unternehmensbewertung und eine ganzheitliche Steuerung. Weil wenn wir das erreichen, sowohl intern im Unternehmen auf Geschäftsführungsebene als auch extern, ne, was Banken und Co. betrachten, dann haben wir es, glaube ich, wirklich geschafft, dass das Thema in eine ganzheitliche Betrachtung gekommen ist und wirklich die Bewertung und Steuerung des Unternehmens ausmacht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Das teile ich. Ich mache mit. Christian, ich danke dir für die Einblicke. Ich habe echt an ein paar Stellen andere Sachen gelernt, als ich eigentlich wollte. Also total positiv gemeint. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Und ich glaube, wie alle meine Gäste, du bist auch gut ansprechbar. Und ich würde sagen, ich glaube, wir sehen uns sehr bald wieder.
Schreib mich an. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da warst.